Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast im feinsten Zwirn.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitz.
Der feinste Zwirn, den du heute trägst, besteht aber eher aus Polyester.
100% Polyester. Aber fein ist er trotzdem. Und sehr festlich und der Jahreszeit angemessen, würde ich sagen.
Wenn ich kurz aufklären darf, der Flo sitzt da mit einem Norweger-Pulli, weil du heute noch nach der Aufnahme auf eine Weihnachtsfeier gehst.
Genau, und heute haben wir keine Athletic Greens Werbung dabei, werde ich morgen in der Früh wirklich danach verlangen wahrscheinlich, weil ich so einen Durst haben.
Du kennst damit starten und dir den Polyester-Norweger-Pulli ausziehen, bevor du irgendwie einen Hitzeschlag kriegst im Studio.
An der Wahl geht's noch.
Heute wird auf jeden Fall eine besondere Episode, auf der ich mich schon sehr lang gefreut habe, weil es wieder mal wirklich um eins unserer Lieblingsradlrennen geht, ums Race Around Austria. Und es wird eine Folge sein, wo wir richtig eintauchen und die Stimmung mitkriegen. Wir haben viele Originalaufnahmen bekommen, wo man einfach hört, wie es dort im Rennen abläuft. Und da habe ich jetzt schon beim Vorbereiten, beim Einhuchen Gänsehaut gehabt, weil es einfach wirklich sehr authentisch und sehr cool ist.
Nicht nur das, auch, ich würde fast sagen, endlich wieder einmal Ultracycling, so wie wir es kennen, so wie wir angefangen haben, so wie wir damit groß geworden sind, nämlich supported mit Pacecar.
Und mit einem Protagonisten, nenne ich es einmal, der heute bei uns im Studio ist. Und wir begrüßen Philipp Keider wieder einmal. Hi.
Hallo, danke für die Einladung heute. Graz ist ja wunderschön, da komme ich immer gern vorbei.
Du hast das angesprochen, Philipp war schon bei uns in der Staffel 7, Episode 8. Das war noch
Staffel 4, Episode 7 und 8 war das.
Oder eben Staffel 4 und Episode 7 und Episode 8. Das habe ich davon. Feinster Polyester, aber keine Brille auf deswegen. Und das waren zwar sehr interessante Episoden, weil es irgendwie für uns, unserem Podcast, untypisch war und wir sehr viel über dein, unter Anführungszeichen, Scheitern gesprochen haben, über deine Schwierigkeiten, über deine Rückschläge, über deinen Kampf zurück. Und jetzt bist du da mit zwei unglaublichen Ergebnissen unterm Gürtel, aber auch schon wieder Rückschlägen. Und umso spannender und umso mehr freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit dir.
Ja, danke. Also Scheitern bringt's, kann ich nur sagen. Das führt zu Erfolg im Endeffekt.
Du hast uns heute aber was mitgebracht, wo ich mir sicher bin, dass das nicht zum Scheitern verurteilt ist. Ich möchte da kurz die Szenerie beschreiben. Wir sitzen da im Studio am Tisch. Es ist erst 3 Nachmittag, also völlig ungewöhnlich für uns. Aber wir müssen ja auf den Flo Rücksicht nehmen, damit er nicht sein Polyester Norweger umsonst anhat und rechtzeitig zur Weihnachtsfeier fertig ist. Und wir haben uns gerade einen Kaffee gemacht, weil du hast uns ein Geschenk mitgebracht. Bitte erzähl uns einmal, wie es zu der Idee gekommen ist, dass du jetzt quasi einen eigenen Espresso ausgebracht hast.
Ja, das war eigentlich ganz zufällig. Ich trinke ja immer vom Ludwig Himmelschau in Kaffee, das ist ein eigener Röster bei uns in Wolkersdorf. Und dann bin ich zurückgekommen von Borrego Springs und der Alltag ist wieder losgegangen und ich bin gesessen mit einem Espresso vor dem Nachtdienst und habe mir gedacht, eigentlich war es richtig, richtig cool, wenn ich einen eigenen Kaffee hätte. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich nicht frage, nachher wird es nie so weit kommen. Und dann habe ich mir einfach angeschrieben, ob er Lust hätte, einen eigenen Kaffee-Blend auszubringen. Mit dem passenden Namen Campione del Mondo, also Weltmeister, quasi, weil das zu dem Zeitpunkt gerade ziemlich durch die Decken gegangen ist in den Medien, ob man das nicht irgendwie medial ausnutzen will. Und einem hat das richtig gut getaugt und 3 Tage später haben wir das Etikett entworfen und dann eben gesagt, wie das schmecken soll, der Blend. Und das ist eh ganz typisch, eher kräftig italienisch, aber nicht zu heftig italienisch, also nicht zu ölig. Ja, und jetzt da ist er endlich fertig und mir schmeckt er richtig, richtig gut.
Die Verpackung schaut richtig geil aus. Es ist Himmelsrösterei, der Name vom Hersteller, von deinem Bekannten aus Wolkersdorf. Und Campione del Mondo, Lieblingsblend des 24-Stunden-Zeitfahrweltmeisters, hält dich wach, steht am Etikett. Bin gespannt, ob wir die Aufnahme durchhalten. Bin zuversichtlich.
Nachdem es erst 15 Uhr ist, sehe ich da große, große Chancen, dass wir es durchziehen.
Ja, aber echt cool. Jetzt gibt es quasi den Weltmeister-Kaffee.
Richtig, ja.
Wir werden später noch drüber reden, was das für Weltmeistertitel ist, wie es dazu gekommen ist, wie es gelaufen ist, wie es in Borrego Springs im Prinzip ausgegangen ist. Das Ergebnis haben wir jetzt schon vorweggenommen. Da muss man gar nicht in die Zeitungen lesen, braucht man nur das Kaffee-Etikett anschauen. Und man sieht da deinen wunderschönen orangen Zeitverhelm. Zu dem haben wir später noch ein paar mehr Details.
Ja, der ist auch sehr spannend, muss man sagen.
Aber ja, für alle Kaffee-Liebhaber da draußen, es ist eine Kombination aus Arabica und Robusta-Bohnen. Ich glaube, man schmeckt da, dass es mit Liebe geröstet ist, im echten Handwerk, in einer kleinen Auflage. Und so der erste Eindruck, also mir schmeckt es ausgezeichnet. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen näher beschreiben als Experte?
ja, da wir haben 50% Robusta und 50% Arabica-Bohnen genommen. Robusta aus dem Grund, weil die mehr Koffeingehalt haben als Arabica-Bohnen und sie schmecken auch deutlich, also sie bringen mehr Körper in die ganze Röstung ein. Und das ist geröstet bis 230 Grad, also nicht ganz dunkel, aber schon in die Richtung dunkel. Also es geht in die Richtung italienischen Espresso. Er schmeckt ziemlich viel nach Schokolade, was eh sehr gut ist. Ein bisschen Nuss und ein Hauch Vanille, aber das muss ich ehrlich sagen, das schmeckt der Barista außer ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, und der Ludwig, wie der Christoph gesagt hat, macht es wirklich mit Liebe, weil ich war beim Rösten dabei und der hat jedes Backel mindestens 5-mal in der Hand, sprich der vor, also fliegt nach Südamerika, schaut sich die Plantagen an, wo er einkauft, kauft dann ein, röstet selber, bockt selber ab, entwirft die Etiketten selber, bestellt, pickt die Etiketten einzeln auf jedes Backel, verpackt alles einzeln und versendet. Also eine One-Man-Show ist es.
Ich höre begeistert zu. Ich habe null Ahnung von Kaffee. Ich trinke heißes Wasser mit dem billigsten Teebeutel-Kräutertee, den es gibt. Aber ich liebe den Geruch von Kaffee und der riecht schon sehr gut. Und nachdem du ja so bescheiden bist, Straps, sag's ich für dich, den Kaffee gibt's auch im Ultracycling-Shop.
Ja, wir haben uns da zusammengeredet und ich finde es halt auch wirklich cool und ich glaube, da ist vielleicht für alle Beteiligten dann irgendwie eine Win-Win-Win-Situation. Genau, auf ultracyclingshop.com kann man sich den Kaffee bestellen, wird dann von mir und der Sabine mit Liebe eingepackt und ein Etikett draufpickt aufs Paket und man kann es aber direkt bei der Himmelsrösterei in Wolkersdorf kaufen.
Ja, genau so ist es.
Und jetzt reden wir mal ein bisschen übers Radlfahren.
Übers Weitradlfahren.
Und zwar machen wir die heutige Episode, wenn wir uns hauptsächlich aufs Rad fokussieren. Einer unserer aller Lieblingsrennen, extrem anspruchsvoll und unglaubliche Stimmung und hat sich in wirklich kurzer Zeit einen unglaublichen Namen erarbeitet. Einfach großartiges Rennen, kann man nicht oft genug sagen. Und vor dem diesjährigen Ra, der Straps schaut ja immer alle Starterlisten ganz genau an, haben wir ein bisschen gefachsimpelt und eigentlich haben wir den Philipp Keider auch ganz oben auf unserer Liste gehabt. Und auf einmal hört der Hund auf zum Trainieren und man sieht auf Strava nichts mehr von ihm und plötzlich ist er komplett weg von der Bildfläche verschwunden. Und vielleicht magst du selber sagen, was da passiert ist, in Höchstform, in Aufbau zum Ra plötzlich.
Ja, ich habe immer schon mit Kreuzweh ein bisschen zum Tun und ich habe 4 Wochen vor dem Trainingslager in Gran Canaria schon Kreuzweh gekriegt und das hat nicht aufgehört. Und ich habe mir gedacht, naja, was würden das jetzt werden? Und in Gran Canaria angekommen, war nach dem zweiten Tag auf einmal das Kreuz wieder vorbei und ich habe 16 Tage richtig gut trainieren können mit 35 Stunden in der Woche und gescheit Höhenmeter. Und am Tag, wie ich heimflieg, habe ich wieder Kreuz gekriegt und habe mir gedacht, naja, habe ich halt Kreuz, was soll's, jetzt ist Trainingslager eh vorbei, eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Ja, und im Flieger hat schon so übers Gesäß aufgezogen und ich habe mir schon gedacht, naja, ist irgendwie nicht das beste Anzeichen, wenn es so Gesäß hinter der Oberschenkel runterzieht. Und tags drauf habe ich dann richtig Kreuzweh gehabt, dann habe ich Tabletten genommen und tags drauf wieder war das Kreuzweh vorbei und ich mich gefreut, habe mir gedacht, alles gut, nur habe ich dann die Zeichen nicht mehr gespürt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das klingt irgendwie nach Bandscheibenvorfall, aber schauen wir mal, weil Zeichen nicht gespürt, mit denen kann man wohl leben. Wenigstens habe ich keine Schmerzen. Ja, und am nächsten Tag habe ich auf einmal schon Lähmungserscheinungen gehabt und habe nicht mehr gescheit gehen können und dann habe ich die Hüften nicht mehr stabilisieren können und das Becken ist immer weggerutscht. Und ich war dann trotzdem noch guter Dinge, habe mir gedacht, naja, vielleicht baut sich das Bandscheibenmaterial vor Lau ab und habe da ein Mehr gemacht und man hat schon gesehen, einen richtig, richtig riesen Bandscheibenvorfall. Und nachdem es nach 3 Wochen nicht besser geworden ist und die Lähmung noch immer da war, war es klar, dass ich operieren muss. Ja, und dann bin ich am Kar-Samstag am OP-Tisch gelegen einmal. Also Ostern im Krankenhaus. War auch was Neues. Es war angenehm ruhig, es war nicht so viel Betrieb. Das war das einzig Positive dran.
Du hast ja eigentlich vorgehabt, beim Racing Round Niederösterreich dabei zu sein, oder? Ursprünglicher Plan.
Genau so ist es. Und das war eben auch das, das Schlimme. Ich habe nicht gewusst, ob ich überhaupt das Race Round Austria in August fahren kann. Das ist auf wackeligen Beinen entstanden. Dann Richtung Ende der Saison war Borrego am Plan. Da war auch die Frage, ob das überhaupt geht. Ja, und die große Frage war, wie schaut die Saison dann eigentlich die 2022 aus? Weil das Race Round Niederösterreich ist ins Wasser gefallen. Das war eh ganz klar, weil innerhalb von ein paar Wochen kann man da nicht fit werden. Und ja, war dann spannend. Wir haben dann auch Betreuer abgesagt schon fürs Rabes gesagt haben, sie rechnen nicht damit und sie jetzt frei halten, das geht auch nicht, ist auch vollkommen verständlich. Ja, hat meine Zuversicht aber auch nicht gerade gesteigert, muss ich sagen.
Als Leidensgenosse, ich meine, mein Bandscheibenvorfall ist jetzt auch schon über 10 Jahre her und ich habe es zum Glück ohne OP geschafft, aber ich merke es halt auch, sobald ich 3-4 Tage schlampig bin und meine Übungen nicht mache jeden Abend, dann kommt es sofort wieder. Und bei mir war es so, es ist wirklich aus dem Nichts gekommen, vom einen Moment auf den anderen, aufgestanden in der Früh, Socken nicht mehr anziehen können, fertig. Und dann richtig scheiße und war bei mir auch, obwohl es relativ leicht war und ohne OP gegangen ist, nur mit Physiotherapie, war ein langer Weg zurück. Wie lang war dein Weg zurück mit OP? Wann bist du wieder am Rad gesessen oder wie war die Perspektive überhaupt nach der OP?
Also die Prognose von der Neurochirurgin war eher nicht so gut. Die hat gesagt, 6 Wochen geht jetzt einmal gar nichts. Und natürlich, man will das nicht wahrhaben und man fragt jeden Neurochirurgen, der über den Weg rennt, wie siehst du das? Und einer hat mir gesagt, ja, so eng darfst du das nicht sehen, weil die Olympioniken, also die Abfahrer im Speziellen, die sind ja auch geplagt von Bandscheibenvorfällen, die trainieren schon wieder im Bett im Krankenhaus. Und ich habe mir gedacht, aha, so machen die das. Und habe am ersten Tag nach der OP angefangen, einfach im Bett liegend Körperspannung aufzubauen. Das war das Erste, was ich in Angriff genommen habe. Am nächsten Tag habe ich probiert, möglichst lange zu gehen einmal, Gang auf und ab. Und wie ich gemerkt habe, okay, Schmerzen kommen, es fühlt sich nicht mehr so ganz gut an, habe ich gleich Pause gemacht, also wirklich mit viel Vorsicht. Nächster Tag war ich in den Hof an die frische Luft. Wie viele Runden schaffe ich? Kann ich 20 Minuten gehen? Und so habe ich das gesteigert und habe mich eher nicht an den ärztlichen Rat gehalten, sondern habe geschaut, ja, wo liegen jetzt wirklich die Grenzen? Und muss aber dazu sagen, das Gescheiterste war es wahrscheinlich nicht oder ziemlich sicher nicht. Ich habe nämlich dann immer wieder, da war ich schon daheim, dann plötzlich im OP-Gebiet so hühnereigroße Schwellungen kriegt und dann gleich daraufhin die Panik, dass ich es jetzt komplett versaut habe und habe alle angeranzt, das wird nie wieder was, die geht nicht weg, die Schwellung. Und dann habe ich 4 Tage wieder ausgesetzt, dann ist die Schwellung weniger geworden und dann habe ich es wieder probiert, bis die nächste Schwellung gekommen ist. Und so habe ich mich quasi hin so durchkantelt. Es war so, dass ich nach dem 11. Tag daheim habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mal, wie es am Radl ist und habe mich am Tags gesetzt, damit ich keine Schläge gefunden kriege. Das ist auch ganz gut gegangen, halt immer noch 20 Minuten und da nur mit 100, 120 Watt einfach, um die Bewegung zu haben. Ja, und so habe ich mich durchgehandelt und im Endeffekt hat es mir gekostet, so um die 6 Wochen, bis ich wieder trainieren habe können. Da haben wir aber auch geschaut, okay, wie fühlt es sich an, wie geht's. Und am Zeitfahrer bin ich gut, bis kurz vorm Rennen gar nicht mehr gesessen, weil durch den engen Hüftwinkel ist es einfach nicht gegangen und ich habe dann auch keine K3-Intervalle machen können, weil dann zu viel Druck auf die Bandscheibe und am Rücken gekommen war. Das heißt, ich habe ganz anders trainiert und sicher auch nicht so, wie ich sonst trainieren hätte können.
Mir erinnert das gerade ein bisschen an Hermann Mayer, weil da war jetzt vor kurzem die recht ausführliche, lange und wirklich gute Doku in ORF zu seinem 50. Geburtstag. Und dort hat mir auch einen schweren Unfall gesehen, wo er sich einen offenen Unterschenkelbruch zuzogen hat. Eigentlich war die große Frage, ob er überhaupt jemals wieder Skifahren kann. Und das Erste, was er gemacht hat, war, er ist quasi im Bett munter geworden, kurz nach der OP, und hat mit einem Handergometer wieder angefangen zum Trainieren. Und da haben dann auch in Interviews die Ärzte gesagt, vielleicht ist es nicht wirklich sinnvoll, aber es geht halt darum, für ihn selbst quasi im Kopf das Signal auszusenden, ich bin wieder bereit, was zu tun und ich will nicht aufgeben.
Genau, ich glaube, dass es auch das ist, wenn man nichts macht und man sieht so quasi unter Anführungsstrichen seinen Verfall, nachher ist es irrsinnig schwer. Und wenn man was macht, nachher gaukelt man sich zumindest selber vor, ich probiere eh alles. Ob es das Gescheiterste ist, das ist wieder eine andere Sache. Da müsste man jetzt eine Doppelblindstudie machen, wer da besser aussteigt. Aber es ist zumindest für einen selber gut, finde ich.
Es ist ja der Thomas Muster im Rollstuhl am Tennisplatz gestanden oder gesessen und hat Bälle geschlagen. Ja. Nach seinem schweren Unfall.
Das ist halt das richtige Mindset, meiner Meinung nach, dass man wirklich immer alles probiert, wieder zurückzukommen.
Against All Odds bist du dann beim RA am Start gestanden. Beim jetzt unter Anführungszeichen großen RA, beim Extreme, nachdem du ja das 1500er schon mal gefahren bist. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz vom 1500er, kurze Zusammenfassung.
Zusammenfassung, zweimal in Folge DNF, einmal, weil ich es übertrieben habe mit dem Schlaf, einmal, weil ich einen moralischen recht früh gehabt habe. Beides mal in Führung liegend mit echter Streckenrekordkurs und beim 1500er, beim dritten Antreten sozusagen, bin ich so ein bisschen lockerer angegangen im Sinne von, ich wollte zwar den Jog gewinnen und einen Streckenrekord, nur immer das nicht so in den Kopf gesetzt, dass wenn es nicht hinhaut, dass das jetzt der Weltuntergang ist. Und das war irgendwie so ein bisschen der Durchbruch auch, oder was mir das Scheitern zwangsweise gelernt hat oder gelehrt hat, ist, dass ich einfach viel mehr Geduld brauche und alles nicht mit der Brechstange erzwingen kann. Und das habe ich auch, oder war der große Lerneffekt vom Bandscheibenvorfall.
2200 Kilometer und über 30.000 Höhenmeter, also um 700 Kilometer mehr als dein bisher längstes Rennen. Hast du die im Prinzip anders vorbereitet oder war es ähnlich? Weil ich bin ja auch der Meinung, dass es, wenn du körperlich fit genug bist für 1500, sind 2200 auch möglich, wenn man sie mit Ernährung auseinandersetzt und die Schlafstrategie natürlich vielleicht ein bisschen anders macht. Aber du wirst jetzt nicht körperlich nach 1600 Kilometer einen Totaleinbruch haben normalerweise. Hast du die anders vorbereitet wie für die Jahre davor, abgesehen, dass der Trainingsplan sowieso komplett improvisiert war durch die Bandscheibengeschichte?
Nein, eigentlich war alles gleich. Ich habe nur ein Detail geändert. Ich habe dermal die medizinische Halskrause, den Stiffneck, was in der Notfallmedizin verwendet wird, dermal einpackt und nicht daheim liegen lassen, weil ich mir gedacht habe, den braucht man bei 1500 Kilometern nicht. Weil da habe ich erstmalig mal einen Schirmersnack letztes Jahr gekriegt. Und der mir gedacht, das nehme ich lieber mit, wer weiß, kommt das vielleicht nochmal.
Das wirft schon so ein bisschen einen Schatten voraus auf das Rennen. Jetzt war natürlich, du warst Favorit, Mitfavorit, du bist das sehr ambitioniert angegangen. Inwiefern haben sich deine Ziele jetzt durch den Bandscheibenvorfall und dadurch, dass du überhaupt am Start gestanden bist, geändert? Oder warst du dann trotzdem dort am Starten, hast du gesagt, das ist mein bestmögliches Ich, im August 2022 und ich fahre auf Sieg, oder hast du deine Ziele ein bisschen runterschrauben müssen?
Also angefangen hat es ja so, dass der Sebi Michetschläger, mein schärfster Konkurrent, aber ein Freund natürlich, angerufen hat einmal und gesagt hat, er muss mir was erzählen, weil der war ursprünglich angemeldet für die 1500er. Und ich habe gesagt, ja, na, was muss man da erzählen? Nein, ob es eh kein Problem für mich ist, war dann der nächste Satz, der von gekommen ist. Sag ich, was sollte ein Problem sein? Nein, ich habe mich jetzt umgemeldet für die Lange. Ist das eh kein Problem für dich? Und das war schon mal total lieb vor ihm, oder zeigt, wie der Sebi ist. Er schert sich ja mir zuerst einmal alle an, ob das eh passt, was er da macht. Weil wir ja alle wissen, oder die Radlfahrer wissen, wie schnell der Sebi unterwegs ist und wie stark der ist. Und für mich war es natürlich kein Problem. Und wir haben uns gegenseitig quasi geschworen, dass wir uns versuchen, nicht gegenseitig einen Druck zu machen, sondern jeder fährt sein Rennen. Und dass wir uns nicht so direkt als Gegner sehen. Nach dem Telefonat, muss ich allerdings sagen, bin ich wirklich, wirklich geflippt und habe mir gedacht, oh je, das Sebi, bitte nicht. Aber ich habe mich probiert dann immer runter zu holen und habe mir gedacht, wir haben uns ausgemacht, wir betteln uns nicht, jeder fährt sein Rennen. Und für mich war es im Kopf so, dass ich mir gedacht habe, okay, der Sebi ist einmal stärker, weil ich habe gesehen, dass er Chris Kirchen mit Streckenrekord gewonnen hat. Beim Run war er gleich hinter dir, hat meine Zeit wirklich stark unterboten. Und dann habe ich gewusst, okay, der Sebi ist definitiv stärker, der kann mich schlagen. Und ich habe damit gerechnet, dass er mich schlägt, und ich habe mich vom Kopf her eingestellt, aber ich kann ihm auch schlagen. Also das Match ist noch nicht vorbei. Aber sonst, Zweiter kann ich mich arrangieren, aber Dritter möchte ich schon nicht werden. Das hat sich in meinen Kopf so reingebrannt.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo in ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich so nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Ja, das zumindest ist bleibt
man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 € im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles, auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de, und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende.
Ja, und dann ist Rennen losgegangen, für mich von Anfang an nicht so gut, weil ich habe eigentlich relativ schnell nach 6 Stunden einen Einbruch gekriegt. Da hat mich auch der Sebi ungefähr überholt und der ist bei mir einfach vorbeizogen und habe probiert, dass ich nachkomme, aber so recht geschafft habe ich es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann fahre halt, was soll ich machen? Und wie du sagst, mein Mindset war eher so, ich fahre mein Rennen. Und das Allerwichtigste war in meinem Team so, dass wir durchs Rennen bringen, dass ich finish. Das ist einmal die oberste Priorität. Und egal an welchem Platz, haben sie es ja gesetzt. Das haben sie mir aber nicht gesagt. Sondern für sie war das Wichtigste finishen, dass ich nicht nochmal ein DNF habe. Und das Rennen, wie gesagt, nach 6 Stunden habe ich einen Einbruch gehabt, habe keine Warten im Hospital gekriegt, mir ist auf einmal irrsinnig schlecht geworden. und ich bin um 2 in der Früh schon müde worden. Und wir sind ja um 8:30 auf die Nacht gestartet, das heißt, das ist nach relativ kurzer Rennzeit. Und die Übelkeit ist normal für mich am Anfang vom Rennen, aber die geht nach 2-3 Stunden in der Regel weg. Derme ist sie blieben bis am 11 in der Früh durchgehend und die Müdigkeit auch. Und der Bernie hat aus Versehen, oder Gott sei Dank hat er das gemacht, ist er an anderen Fahrzeug ein bisschen zu stark ausgewichen und hat den Randsteig kassiert und hat nicht nur den Raffen zusammengehauen, sondern auch die Felgen. Und was wir alle nicht gewusst haben, ist, dass der Mercedes Vito kein Ersatzrad dabei hat. Das hätte man vielleicht einmal vorher schauen sollten, aber.
Oder unseren Podcast hören, weil genau das Gleiche ist uns beim Run auch schon mal, beim Ra auch schon passiert, wo wir dann irgendwo im tiefsten Niederösterreich am Bauernhof einen gebrauchten Mercedes Vito Ersatzreifen geholt haben am Sonntag in der Früh.
Aber bei uns war es so, dass ihr das vor dem Start gecheckt habt.
Genau, am Sonntag in der Früh.
Nur wir haben vor dem Start keine Zeit mehr gehabt irgendwo, oder es hat keinen gegeben. Aber ihr habt das schon vorausgeplant, die nächste Werkstatt am nächsten offenen Werktag angeschrieben und dann haben wir jetzt ab dem zweiten Tag oder so einen Ersatzreifen gehabt. Das war echt großartig.
Ja, das ist spannend auch, weil das ist ja kein lagernder Artikel und selbst der Gummi aus, das ist kein lagernder Artikel, das muss ja alles bestellt werden. Ja, und der Bernie haut das Auto zusammen, alle zücken das Handy und es gibt das war irgendwo bei Hollerbrunn in der Gegend und es gibt da natürlich keinen Handyempfang. Und jetzt stehen wir da, ohne Handyempfang, das Auto hinig, wir können keinen Bescheid sagen. Und der Helmut hat dann die Isomatten auspackt, hat sie hingelegt und hat gesagt, na, wenn du eh mit bist, dann leg dich hin. Und ich lege mich kurz auf die Isomatten und denke mir dann, was soll denn der Blödsinn, wenn ich das mache, das Rennen ist ja vorbei, weil es war zu Mittag, der Sebi weg, ich gerade an zweiter Stelle, aber was tue ich da eigentlich, wie lange würde ich liegen, wir haben kein Handyempfang, was hat das für einen Sinn? Und dann habe ich halt alles ins Trikot gesteckt, was ich gehabt habe, Flaschen, alles, und habe gesagt, so, jetzt fahre ich allein weiter, schaut mal, was ihr da. Und bin einfach allein weitergefahren, die Strecken habe ich Gott sei Dank eher am Garmin gehabt. Und mein Klick war, dass der Ex-Club-Kollege, der Peer Thomas, an die Strecken gekommen war zum Anfeiern. Nur der GPS-Tracker ist gestanden und auf einmal fahre ich bei ihm vorbei. Und ich habe dann nur gefragt, ob er irgendwas einstecken hat und habe ihm alle seine Gels beraubt und bin halt dann weitergefahren und so habe ich mich durchgehandelt einmal die nächsten 80 Kilometer.
Man merkt, dass du jetzt schon der voll erfahrene Mann bist, wenn es um Interviews geht und um Geschichten erzählen, weil jetzt hast du, glaube ich, einen 3-minütigen oder waren es 10 Minuten Monolog gehalten und bist uns fast davon galoppiert, weil ich wollte noch kurz an den Start eine Anmerkung machen, beziehungsweise kurz vor dem Start, weil du hast ja gesagt, der Sebastian hat dich angerufen und quasi dir gebeichtet, dass er jetzt auch die langen Strecken fährt. Und ich habe mit ihm vorher auch mal telefoniert, weil da war er gerade in der Phase, wo er überlegt hat, soll er vielleicht doch aufs Lange umwechseln. Und ich habe zu ihm auch gesagt, dass es sicher möglich ist, wenn er fit genug ist und vor allem sein Ergebnis, Rennrad Niederösterreich, knapp hinter mir. Und er hat sich dann tatsächlich angemeldet. Und Flo, wie wir dann überlegt haben, wer ist eigentlich unser Favorit in der, wir als Zuschauer? Also, ich habe mir gedacht, die Chancen stehen 50-50. Philipp Kaider, Sebastian Michitschläger, was war denn dein Tipp? Kannst du dich noch erinnern?
Nein, weil es war jedenfalls zwischen den Zweien, haben wir auch herumüberlegt, herumdiskutiert. Und meinen genauen Tipp weiß ich nicht mehr.
Ich habe mir eher gedacht, das kennt er unentschieden. Das wäre ein klassisches Unentschieden, weil wirklich beide wahrscheinlich gleich stark einzuschätzen sind. Dein Vorteil ist, also wenn ich jetzt zurückdenke an vor dem Start, du hast mehr Erfahrung, du machst es schon länger, du hast das Ra Solo, die 1500 schon ein paar Mal in den Beinen und im Kopf. Der Sebastian hat dann allerdings eine richtige Serie hingelegt, der hat die letzten Rennen alle großartig gemacht und der hat so eine unkaputtbare Natur, der scheitert nicht aus, der wird nicht krank, der haltet eigentlich sehr, sehr viel aus. Und ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, hoffentlich kommst du gesund durch, weil halt die Geschichte mit deinem Rücken und so. Und wie man dann halt im Live-Tracker gesehen hat, bei dir geht es am Anfang schon ein bisschen turbulent zu und es läuft nicht so ganz und der Sebi überholt dich, habe ich schon echt die Daumen gedrückt, dass du da gut durchkommst. Das hat durchaus ein bisschen Grund zum Zweifeln geben für Außenstehende?
Ja, durchaus. Also ich habe es sehr spannend gemacht, so wie immer. Ja, was mir noch eingefallen ist, du brauchst unbedingt im Studio einen Buzzer, dass man weiß, dass du was einwerfen willst. Ich krieg das nicht mit und mittlerweile seit dem Race Around Niederösterreich habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich gern rede und seitdem bin ich schwer zu stoppen, zumindest einmal beim Reden.
Hast du da 24 Stunden durchgeredet im Moderationsstudio vom Livestream?
Es ist mir so vorgekommen, es waren aber glaube ich nur 7, dann hat es mir auch gereicht, aber es von 0 auf 7 Stunden finde ich auch eine gute Leistung hin. Ja, zurück zum Race Around Austria. Dann bin ich halt allein gefahren und irgendwie haben meine Betreuer dann meinen Hauptsponsor in Gottfried von Druckmittelpunkt.at erreicht und der hat dann einen Mitarbeiter aufgeschickt mit einem Auto von ihm zu uns und dann haben sie alles umgerahmt in seinen Bus und sind dann mit denen mir nachgefahren und der Gottfried hat sich dann darum gekümmert, dass mein Auto wieder repariert wird und nach 80 Kilometern hat die Crew dann wieder mir eingeholt. Das war eh höchste Zeit, weil dann war ich wirklich am Sand, ich habe nichts mehr zum Trinken gehabt, es ist heiß geworden, ich habe nichts mehr zum Essen gehabt und später im Burgenland hat dann von Gottfried die Freundin auf einmal unser Auto wieder zurückgebracht. Also das muss auch mal wer machen.
Ich glaube, das ist jetzt die perfekte Stelle für den Einspieler, den du uns mitgebracht hast. Erzähl uns bitte kurz, wie es da die Situation war. Du bist irgendwie gefragt worden von den Betreuern.
Ja, wie es mir geht und wie soll es mir gehen, wenn alles gerade im Bach runtergeht. Mir ist schlecht, ich bin müde, das Auto ist hinig. Wie soll es an da gehen, bitte?
Philipp, look into the cam. Smile for the cam. Ist er gut? Jawohl. Jawohl, das wollten wir hören. So gehört sich das. Weiter strampeln.
Wenn es einem gut geht, fährt man nicht schnell genug. Das ist mein Motto.
Ja, ich habe, glaube ich, die empathischste Crew, die es gibt. Die gefreut sich, wenn es mal schlecht geht. Oder es ist egal, was ich sage. Es ist immer gut dann, die Antwort.
Hast du zu der Zeit ein bisschen die Zwischenstände angeschaut? Weißt du, welche Platzierung du gehabt hast? Ich glaube, du warst dann eigentlich meistens Zweiter, oder? Hast du dir ein bisschen am Sebi orientiert, wie weit du hinten bist? Oder war dir das komplett egal und du bist wirklich nur für dich gefahren?
Nein, ich habe mir von allen die Zeiten sagen lassen, nur nicht vom Sebi, was im Nachhinein gesehen ein großer Fehler war. Aber ich wollte nicht wissen, wie weit er vorne ist, weil ich den Druck nicht haben wollte. Aber ich weiß jetzt im Nachhinein, er war nie weit weg von mir. Und das hat sich dann auch gezeigt vor meiner ersten Schlafpause, kurz vor halbem Rhein, weil auf einmal haben sie gesagt, du bist vor dem Sebi. Das war nämlich deshalb, weil er seine Schlafpause gemacht hat und ich habe es später gemacht und habe ihn dann überholt. Ja, und dann sind wir quasi nebeneinander hergefahren bis zur Sabbataufe. Weil Sabbataufe habe ich meinen nächsten Einbruch gehabt, wo es richtig, richtig schwer war und ich mich dann dafür entschlossen, dass ich es konservativer mit dem Schlaf angehe und habe mich dann einfach 20 Minuten hingelegt und habe ihn fahren lassen in Sebi.
Vielleicht ganz kurz vorher noch zur ersten Schlafpause, also so zwischen geschriebenen Stein und Weinstraße, das ist so für ambitioniertere, schnellere Athletinnen so der klassische erste Platz, wo man eine Schlafpause macht. Wo war es dann bei dir genau? Direkt in halben Rhein?
Nein, es war ein bisschen vor halben Rhein, glaube ich. Klassisch 20 Minuten im Nachhinein gesehen, sind wir draufgekommen, für mich sicher zu kurz, 20 Minuten, also mein Körper ist nicht für 20 Minuten Powernaps anscheinend gebaut, wissen wir jetzt mittlerweile.
Deshalb auf der Sobot das nächste nachgelegt.
Ja genau, deshalb auf der Sobot das nächste nachgelegt und da war es so, dass das wahrscheinlich auch nicht so viel gebraucht hat, weil ich habe dann schon lange noch mit dem Schlaf gekämpft. Habe immer wieder zwischendurch Höhen gehabt, wo es gegangen ist. Aber das Schlafthema hat mich vor allem bei dem Race Around Austria viel, viel mehr begleitet, wie die Jahre zuvor.
Weil du in Weltmeister-Café noch nicht gehabt hast. Das würde jetzt nicht mehr passieren.
Nein, jetzt radle ich 48 Stunden durch und dann hole ich mir die nächste Tasse Espresso, dann geht's wieder.
Aber es ist ganz interessant, das ist auch immer so die Stelle, wo du, Straps, am meisten kämpfst. So von Sobot bis Villach, kurz nach Villach. Das ist so eine Passage, wo immer ein extremer Kampf mit der Müdigkeit bei deinen bisherigen Radteilnahmen stattgefunden hat. Das ist so untypisch eigentlich. Man wird denken, die ärgsten Schlafprobleme kommen am Ende vom Rennen, aber das ist doch relativ früh und danach wird's besser.
Es ist wirklich eigenartig. Ich denke, das hat sicher mit dem Rhythmus zu tun, den man dann ab dem zweiten, dritten Tag besser kriegt. Also das hängt sicher damit zusammen. Aber auch die Topografie, also die Sobot ist doch ein sehr hoher Anstieg. Da bist du auch kreislaufmäßig ziemlich gefordert und dann hast du eine sehr lange Abfahrt. Und lange Abfahrten sind halt für die Müdigkeit einfach wirklich eine Gefahr, weil ja, unten dann in der Abfahrt bist du natürlich noch konzentriert, aber der Kreislauf fährt oben, der Puls wird niedrig und unten angekommen ist es meistens so, dass es richtig schwer wird. So ist es zumindest immer bei mir. Wenn das bei dir so ähnlich war, vielleicht kannst du uns noch mal kurz sagen, die Zeit, also Uhrzeit und Vorzeit bist du dorthin, weil du bist ja am Abend gestartet, das war quasi der Top-Startblock. Halbenrhein war sicher mitten in der Nacht, oder? Und Sobot dann Vormittag oder früh?
Nein, Sobot bin ich aufgefahren mitten in der Nacht. Ich glaube, da war es so 3 in der Früh, 4 in der Früh. Da habe ich nämlich immer die größten Probleme, also muss das in die Zeit gewesen sein. Ja, und dann habe ich mir Schlafpause gemacht und dann ist langsam beim Anfahren ist schon hell gewesen wieder. Also das heißt, da war sicher 5, 6 in der Früh beim Anfahren wieder. Ja, da war es dann echt spannend, weil auf einmal meine Bremsen nur mehr quietscht haben und ich habe schon die ganze Zeit geglaubt, meine Bremsen versagen jetzt. Und Gott sei Dank habe ich ihn, schick mir auch Dominik, der mein Team gehabt, das ist mein Haus- und Hofmechaniker. Weil er hat sich einfach gedacht, naja, bei den Autobremsscheiben ist es so, wenn man einen Grat hat, dann schleift es. Und er hat dann einfach ein Messer genommen und hat bei den Bremsscheiben einen Grat abgeschnitten und auf einmal war es leise. Also auch spannend, wie man auf sowas kommt.
Darf man das als offiziellen Tipp überhaupt erwähnen? Weil ich weiß nur, dass bei Bremsscheiben viele Leute extrem heikel sind. Also ja nicht angreifen und ja nicht irgendwie mit einem Fingerabdruck irgendwie Fett draufbringen. Und er fährt dann mit dem Messer hin und schneidet um.
Er ist ein bisschen rigoros. Also mein Tipp ist eher, gibt es in Dominik, der Richter, der holt das mit einem Messer.
Wie war sonst die Fahrt durch Kärnten, das geliebte Lesachtal? Wie hat es dir gefallen? Du kennst es ja auch schon.
Ich kenne es und eigentlich hat es mir nie taugt. Und ich muss sagen, das erste Mal hat es mir taugt. Also ich bin's, weil ich bin das Resonant Austria zweimal im Zweierteam gefahren und da immer in Finstern das Lesachtal, beim Glocknermann, wie ich das gefahren bin, war es auch finster. Und ich mir immer gedacht, was meinen alle, wenn sie sagen, das Lesachtal ist so schön, da ist nichts schön, es geht bergauf, bergauf und ich sehe nichts außer schwarz. Und der Mal war es schön, weil es auch nicht so heiß war, wie das Jahr zuvor. Und es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und meine Betreuer haben auch genug zum Ablenken für mich parat gehabt, weil auf einmal sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, ich soll was für, zuerst haben sie gesagt, Radio Kärnten aufnehmen, es hat sich dann rausgestellt, es ist doch Antenne Kärnten, also wir haben sehr viel Sprachnachrichten aufgenommen für den Radiosender.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cycled.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende. Vielleicht ganz kurz noch. Du hast den Sebi fahren lassen. Wie weit war er im Lesachtal weg oder hast du ihn schon wieder zurück überholt? Und Anschlussfrage vielleicht gleich. So der Weg durch Kärnten, der Weg Richtung Lesachtal, da werden dann die ersten, oder da sind schon viele Athletinnen, die im vorigen Startblock waren oder sogar am Vortag gestartet sind, die werden dann aufgefahren. Hast dann ein bisschen ein Betrieb auf der Strecke schon?
Also an einem Betrieb und Strecke kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Also ich weiß ja gar nicht mehr, wann ich wem überholt habe. Das habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Der Sebi war eigentlich durchgehend vor mir und dadurch, dass ich es mir nicht sagen habe lassen, habe ich nie gewusst, wie weit er gefahren ist. Ich habe immer nur die Info gehabt, er ist nicht weit gefahren. Und das hat für mich gereicht und es hat auch für mich gepasst, weil ich an zweiter Stelle war. Das war für mich in Ordnung, mit denen habe ich eh gerechnet, dass ich zweite werden kann. Aber was noch wichtiger war, dadurch, dass wir gesagt haben, er ist nicht weit weg, habe ich immer noch den Funken gehabt, ja, aber ich kann es noch immer gewinnen, weil das Rennen ist noch lange nicht aus und ich weiß, wie viel noch am Schluss passieren kann.
Jetzt hast du schon angesprochen, wir kommen jetzt wieder zu was sehr, sehr Lustigem, deine Aufnahme fürs Radio. Flo, du hast ja immer wieder so am Schmäh gehabt, wenn Radiosender angerufen haben und sie wollten irgendwie einen Zwischenstand haben. Du behauptest ja immer, ich bin dann auf einmal wie ausgewechselt.
Ja, es ist auch tatsächlich, wenn die Kamera in dein Gesicht gehalten wird oder das Mikro, dann bist plötzlich wieder voll da und anderer Mensch. Und der Jürgen, unser Kameramann, hat mir im Vertrauen nochmal gesagt, manchmal, er kann nämlich diesen Record-Knopf, diesen roten Knopf auf seiner Kamera, den kann er einschalten, ohne zu filmen. Und manchmal hält er dann nur die Kamera ins Gesicht mit Rekordlicht an, ohne zu filmen, nur damit du ein bisschen erfreut hast.
Ja, und ich glaube, das hast du in einem Podcast einmal gesagt und deswegen war ich extra misstrauisch, wie die Meldung gekommen ist und habe einem nichts geglaubt.
Hören wir es uns an, ich finde das großartig.
Philipp? Ja? Du musst dann für Radio Kärnten Werbung machen. Okay. Der Christian hat geschrieben, du musst dann sagen, du fährst jetzt schon seit 8400 Stunden durch Kärnten.
Und in den Ausgang nicht.
Was? Und die Fisse raus?
In den Ausgang nicht, ja, der ist gut.
Genau, da sagst du, fährst schon zum vierten Mal da beim Lesach da durch, du kommst nicht raus. Ja. Das kannst du auf jeden Fall sagen. Sagst du, fährst jetzt schon seit 10 Stunden durch Kärnten und findest den Ausgang nicht. Und wir horchen natürlich Radio Kärnten im Auto, wie deine Betreuer. Und wir würden uns wünschen von den Kings of Leon, you somebody. Okay?
So ein Blödsinn,
sag ich nicht. Und dann machen wir ein Video und schicken wir es in Christian, okay?
Magst du nur sagen, hallo, da spricht der Philipp Keider. Mein Betreuer drin wünscht sich im Radio Kärnten im Auto das und das Lied. Fertig.
Oder? Kurz und bündig. So, da. Aber Philipp, kennst du dich aus?
Ja.
Mit Radio Kärnten?
Nein, das mache ich nicht.
Wieso machst du es nicht?
Dann hast du mich verarscht.
Nein, wirklich, das stimmt wirklich.
Der Christian hat das geschrieben, wir sollen das machen.
Ja, zeig her.
Zeig her!
Und da schau, Christian Troll. Kannst du den noch lesen?
Blödsinn.
Nein, das müssen wir wirklich machen. Das hat er geschrieben.
Ja, dann machen wir es halt.
Ja, und das mit Gegenforschung. Nein, ich glaube, die verarschen dich.
Nein, ich verarsche nie.
Selten.
Wie meinen Sie? 10 Stunden fahre ich schon durch Kärnten.
Nein, das ist ja leid. Und ich fahre schon 10 Stunden durch Kärnten und finde den Aussagen nicht, das ist super.
Es geht eigentlich um die Stunden,
was
schon
reden.
Nein, das kannst du
nicht schicken. Das ist das Beste.
124 Stunden bist du schon im Rennen, das sollst du sagen. Du bist beim RAA dabei. Rennstunde 124
oder so. Jetzt hast du aber lang geredet. Ja. Was hast du neues gesagt?
Jetzt haben wir einen.
Achso. Passt für dich?
Ich höre es einmal an.
Wir haben einen Föller-Philipp entdeckt. Es ist nicht Radio Kärnten, sondern Antenne Kärnten.
Scheiße. Du musst nochmal machen.
Ganz schön. Antenne Kärnten. Und you somebody. Und du kennst dich aus.
Ja, und dann war das Lesertal vorbei.
So kann man sich die Zeit auch verbringen. Ich finde es extrem witzig, wie skeptisch du da bist. Ich kann mich ein bisschen in die eine versetzen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, irgendwie, man weiß ja nicht mehr, was dann wirklich echt ist und was dann nur dazwischen, aber im Prinzip ist ja alles legitim, was einen schneller macht.
Du, aber eins muss ich fragen. Habt ihr auch so ein Rechengenie wie in Flo in der Crew? Weil ich habe jetzt nicht alle Zahlen im Kopf, aber 124 Stunden bist du noch nicht unterwegs gewesen. Und ich glaube, das war ernst gemeint, oder? Weil das sind 5 Tage und du bist normalerweise noch 2 Tage maximal dort.
Ja, stimmt. Ich glaube, es ist einfach nur essentiell, dass schnell irgendeine Antwort kommt, weil ihr werdet es sowieso nicht kontrollieren. Und das muss nur klar und mit Überzeugung kommen, dann passt es für mich.
Und wie schaut es bei dir mit Musikwünschen aus? Wirst du einmal so gemobbt wie ich? Bei mir heißt es immer, dass mein Musikgeschmack so schlecht ist.
Nein, eigentlich mischt sich da keiner ein, nur heuer haben wir die ganze Zeit nur ein Lied gehört. Von Erwin und Edwin, glaube ich, Wien heißt es. Ich weiß nicht, das hat sich irgendwie so einbrennt. Und das haben wir, glaube ich, 2 Tage durchgehend gehört. Und irgendwann hat es eh schon jedem dann gefallen, nur mir dann nicht mehr, weil ich schon so oft gehört habe. Aber ich habe es dann trotzdem bis zum Schluss hören müssen.
Aber hat euch dann Antenne Kärnten euren Wunsch erfüllt und habt dann die Kings of Leon bekommen?
Ja, genau, also unser Wunsch, es war die Vorgabe, dass ich das sagen muss, aber Antenne Kärnten, ja genau, Antenne Kärnten, hat uns natürlich dann gespielt und das war ganz cool, dass sie das gemacht haben.
4 Tage nonstop am Fahrrad. Essen, trinken, Zähne putzen und geschlafen wird zwischendrin nur ganz kurz bei einem kleinen Zwischenstopp. Das ist das Race Around Austria, ein Extremradrennen rund um Österreich. 2200 Kilometer und das ist echt richtig, richtig hart. Die Athleten, die sitzen da fast Tag und Nacht am Fahrrad und einer von ihnen ist Philipp Keider. Und er hat uns gerade von seinem Rad eine Sprachnachricht geschickt.
Hallo, ich bin der Philipp Keider. Ich fahre gerade beim Race Around Austria mit. Das ist ein Radrennen einmal rund um Österreich nonstop. Zurzeit fahre ich gerade durch Kärnten. Das Ganze ist schon 10 Stunden lang. Leider finde ich den Ausgang nicht. Meine Betreuer hören die ganze Zeit Antenne Kärnten. Und sie würden sich gern von Kings of Leon Use Somebody wünschen.
Ja, Philipp, machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Liebe Grüße an deine Betreuer im Auto. Und falls ihr die Athleten, die noch kommen, anfeuern wollt, die Strecke, die geht von der Sobot bis ins Lesachtal quer durch Kärnten und dann noch einmal von Osttirol ins Mölltal und rauf auf die Großglockner Hochalpenstraße.
Man hört überhaupt nicht, dass die das ein bisschen anzipft und dass du da ein bisschen skeptisch warst und eigentlich selber die Pointe gar nicht mehr so lustig findet, weil es wahrscheinlich schon die 10. Aufnahme war.
Ja, es war wirklich ich weiß nicht, die x-te Aufnahme, wie du sagst. Und irgendwann findet man sich selber dann auch nicht mehr lustig, wenn man immer denselben Witz erzählt.
Aber so kann man das Lesachtal auch überstehen. Dann kommt ja eine... Wir schimpfen immer über das Lesachtal, aber eigentlich ist es mehr so schon ein bisschen eine Hassliebe, wobei die Liebe da im Vordergrund steht. Aber dann kommt wirklich eine richtig blöde Passage. Also das Bustertal, die Stadtortsdurchfahrt Lienz und dann wird es endlich wieder ruhiger. Es ist dort einfach so viel Verkehr, es ist anstrengend und dann geht's auf den Großglockner. Wie ist der gegangen? Das ist ja immer so ein bisschen eine Wegscheide. Es ist zwar schon über der Hälfte, aber so gefühlt im Kopf ist es so die Halbzeit.
Ja, Großglockner war der mal richtig speziell und es war total witzig. Also ich hätte selber nicht geglaubt, dass das lustig werden wird, weil auf einmal haben meine Betreuer die alle die Perücken ausgepackt gehabt, die Miniröcke ausgepackt gehabt und sie mir einen Netzleiberl angezogen und sind so in ganzen Glockner mit raufgerannt. Neben mir haben sie selber auch die Murzgaudi gehabt. Wir haben es leider, oder sie haben es verabsäumt, das leider gescheit festzuhalten, bildlich. Aber ein paar Aufnahmen gibt's und die sind im Nachhinein total witzig, weil da gibt's die eine Aufnahmen, wo vom einem Betreuerteam alle drei neben mir wegrennen und nachher war die Frage während dem Rennen neben mir, na, wer fährt jetzt mit dem Auto rauf? Und dann hat einer wieder umdrehen müssen und ist mit dem Auto raufgefahren. Und das war halt wirklich lustig und so war der Glockner fast so schnell vorbei wie das Lesachtal.
Ist auch ein bisschen kürzer. Du bist jetzt doch von der Struktur her ein bisschen schmächtiger als der Sebi. Hast du im Glockner ein bisschen was aufholen können? Bist du näher gekommen? Also jetzt in der Analyse im Nachhinein, während den Rennen haben sie da ja wahrscheinlich nichts gesagt.
Ich muss da ehrlich sagen, ich habe mir im Nachhinein das noch nicht genau angeschaut. Ich glaube, dass eigentlich immer relativ gleichbleibend war, durchgehend, bis dann später ein entscheidender Moment gekommen ist, aber den besprechen wir nachher, wenn wir dort sind, besser. Was aber dann glockenhaft wieder passiert ist oder ich habe es dann gespürt, da habe ich letztes Jahr ein Schirmersnack entwickelt und dermal war es wieder so, dass ich nach dem Glockner schon langsam gespürt habe, ich kriege ein bisschen Schmerzen. Das habe ich aber noch sehr gut ignoriert bis zum Kühlteil.
Zum Schirmersnack vielleicht eine kurze Hintergrundinfo. Ich bin jetzt nämlich gefragt worden vor ein paar Tagen, durch ist jetzt der Artikel online auf dotwatcher.cc zum Thema Schirmersnack. Und ich war echt erstaunt, dass das dotwatcher.cc ist halt eine Ultracycling-Webseite, wo es halt viel um unsupported Rennen geht. Und da ist besprochen worden, was man tun kann, um Schirmersnack zu verhindern, was das überhaupt ist, nämlich die komplette Ermüdung der Nackenmuskulatur, dass da quasi der Kopf nach unten hängt und du den Kopf nicht mehr aufrecht halten kannst. Und ich war wirklich erstaunt, dass das viele Leute nicht kennen. Und deswegen hast du jetzt halt diese, sag ich mal, diesen Roundtable gegeben, um ein bisschen aufzuklären. Ich meine, für uns ist das, glaube ich, irgendwie ein bekanntes Problem. Das ist gerade beim RAM, jedes Jahr gibt es eigentlich Leute, die das erleiden. Und deswegen hat mich das echt gewundert, dass das im Unsupported-Bereich gar nicht so bekannt ist. Passiert auch nicht so oft, weil man doch ein bisschen mehr Pausen macht. Aber ja, du hast ja gesagt, du warst eigentlich darauf eingestellt, dass es passieren kann. Du hast da dieses Stiffneck, also die Halskrausen oder die Nackenstütze mitgehabt. Wie hast du denn dann drauf reagiert? Also hast du schon präventiv ein bisschen dann was gemacht, bevor es quasi ganz schlimm wird, um das irgendwie so vielleicht abzufangen? Oder hast du probiert, so lange wie es geht, einfach weiterfahren?
Und bevor du antwortest, ganz kurz von mir. Der Straps hat jetzt angekündigt, er erklärt, was das Schirmersnack ist, aber er hat nur erklärt, dass er beim Roundtable eingeladen worden ist.
War nicht die Erklärung, dass die Nackenmuskulatur komplett ermüdet und du den Kopf nicht mehr halten kannst?
Ja, aber die Auswirkungen aufs Radfahren haben wir vielleicht jetzt ein bisschen nicht so beleuchtet wie es vielleicht notwendig wäre. Es führt dann dazu, dass der Kopf wirklich, also das Kinn auf die Brust runterfällt und man den Kopf nicht mehr heben kann. Das heißt, wenn man am Rad sitzt, sieht man auch nicht mehr vor.
Das ist dann eigentlich die große Gefahr.
Das ist die Gefahr. Es ist soweit bis jetzt bekannt nicht gesundheitsgefährdend und wenn sie das wieder erholt, gibt es keine Probleme und auch keine Dauerschäden. Beim RAM sieht man jedes Jahr Athleten mit Konstruktionen von Kopf mit Duct Tape an der Sattelstütze festkleben, Pringles-Dosen auf den Vorbau festkleben, um das Kinn reinzulegen, medizinische Stiffnecks, spezielle Stiffnecks wieder. Strapsans hat da extra orthopädisches angefertigtes und ist soweit beim Supported Ultra Cycling meiner Meinung nach kein Problem und auch keine Gefahr, weil man doch immer das Team dabei hat. Unsupported gibt es da viele Diskussionen und Rennleitungen, die sagen, dass die Athletinnen mit Schirmersnack rausnehmen, weil es einfach verkehrstechnisch nicht zumutbar ist und viel zu gefährlich. So, kurzer Exkurs und jetzt mit Philipp. Also du hast gesagt, du hast das schon 21 bei dem 1500er entwickelt, auch auf der Abfahrt von Großglockner und jetzt 22 beim langen Ra wieder auf der Abfahrt vom Großglockner hast du schon wieder gespürt, da könnte was kommen.
Genau so ist es. Und dann sind wir Richtung Sabot gefahren und dann habe ich schon immer mehr gemerkt am Zeitfahrer. Gerl, lass drüber, Entschuldigung, die habe ich auslassen. Die ist ganz verschwunden in meinem Kopf. Die habe ich nicht so wahrgenommen, weil die Gerl ist ja ein kurzer Boss ist. Da habe ich am Weg hin schon gespürt am Zeitfahrer. Gerl, lass drüber, fährt man eh mit einem entspannten Radl da war es jetzt nicht so tragisch. Und Gerlos hin dann zum Küder eben, habe ich schon gemerkt, ja, jetzt, ich glaube, es kommt. Und Küder auf hat sie sich dann wirklich bemerkbar gemacht, weil ich schon am normalen Bergradl, wo man oben sitzt, wie am Hollandradl, immer extreme Nackenschmerzen gekriegt habe. Und das haben wir getriggert, dann ist es eine Zeit besser geworden und dann wieder. Und dann habe ich schon gesagt, okay, Schmerzmittel, was so ist. Und beim Schirmersnack ist so, dass in der Regel, wenn das initial kommt, das definiert sich ja durch, bei mir zumindest, durch richtig, richtig starke Schmerzen, wo aber auch kein Schmerzmittel mehr hilft, weil das Gewicht vom Kopf trotzdem da ist und die Nackenmuskulatur ist schon erschöpft und da ist ein ziemlicher Zug drauf und deswegen hilft da nichts. Und dann habe ich gesagt, nach dem Küter, wie wir unten waren, es nutzt nichts, her mit dem Stiffneck. Und die haben mir den Stiffneck, die medizinische Halskrause eben aufgegeben aus Hartplastik und auf einmal waren die Schmerzen weg. Vor einer Sekunde auf die andere. Und dann habe ich gewusst, okay, die Nackenmuskulatur muss einfach entlastet werden. Und dann habe ich intermittierend, also immer zwischendurch Stiffneck getragen, wieder Pause gemacht, dann sind die Schmerzen wieder mehr waren, dann habe ich wieder entlastet mit Stiffneck. Man muss sich das vorstellen, der Kopf ist in der Extension, das heißt in der Streckung, weil das ist in der Notfallmedizin ein Halskrausen, dass wenn man vermutet, dass ein Schaden ist in der Halswirbelsäule, dass die in der Streckung bleibt. Und die ist gedacht von unverlort bis Krankenhaus und nicht länger. Ich habe das halt ein bisschen übertrieben, wie lange man die tragen kann. Und dementsprechend unangenehm ist es, wenn man immer Druck unten auf dem Unterkiefer hat und auch hinten am Kopf, über den Nacken. Und blöderweise drückt dann der in Helm immer viele. Das heißt, ich habe trotz Stiffneck wenig gesehen, weil der Helm immer ins Gesicht gerutscht ist. Und trinken kann man auch nichts. Das heißt, ich habe die ganzen Schuhe über Strohhalm nur mehr trinken können. Das hat auch super Bild abgegeben durch die Ortschaften, wo wir gefahren sind, dass ein Radlfahrer mit dem Stiffneck da durchfährt und seine Schuhe über den Strohhalm trinkt. Meine Betreuer haben da wirklich irrsinnig viel Spaß gehabt, weil irgendwem an einem Café also hat es fast vom Sessel runtergehauen, hat der Dominik auf einmal ins Mikro reinbrüht. Und für mich war es halt auch lustig, weil ich gemerkt habe, wie die schräg schauen, dass das wirklich anscheinend ein komisches Bild ist. Und weil der Helm dann immer ins Gesicht gerutscht ist, haben sie mir halt hinten beim Stiffneck einen Teil vom Plastik abgeschnitten. Und nach 2 Stunden Tragen oder so habe ich gesagt, ich halte das nicht mehr aus, mir tut der Hinterkopf so weh. Ich muss den runtergeben und bin stehen geblieben und haben mir den runtergerissen. Und dann hat sich ausgestellt, warum er das so weh tut, weil mir der Dominik einen Spitz reingeschnitten hat. Und ich war dann schon hinten am Hinterkopf offen. Aber zumindest war ich ein paar Stunden richtig wach.
Das gleiche Messer, mit dem er vorher die Scheibenbremsen behandelt.
Das ultimative Messer, das alles schneit, ja.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswascht. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht, das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran
zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral. Also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur. Und da gibt's immer wieder gutes Feedback. Also den Leuten taugt's einfach. Und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben. Weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop. Und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at. Das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.
Der Flo und ich haben beide noch keine aktive Erfahrung mit dem Schwärmer-Snack. Also wir haben es beide noch nie erlitten und Flo, du warst auch noch nie dabei als Betreuer, dass wir das einmal gehabt hätten. Und jetzt nehmen wir natürlich alle darauf Acht, dass wir uns im Straßenverkehr sicher bewegen. Und da geht es vor allem ums Blickfeld, dass du links und rechts schauen kannst, den anderen Verkehr siehst. Wie war das jetzt für dich in der Situation? Weil, wie gesagt, unsupported ist das halt für mich auch ein Grund, dass man sagt, das Rennen muss eigentlich zu Ende sein, weil du hast niemanden, der da irgendwie helfen kann. Aber da ist doch so, dass jetzt deine Betreuer hinter dir sind, mit dem Auto, mit der Warnblinkanlage und du hast das ja nicht permanent oben. Wie war das dann von dem Gefühl her, dass du auf der Straße unterwegs bist mit öffentlichem Verkehr?
Also ich muss sagen, das ist gegangen, also was unangenehm war, dadurch, dass ich geradeaus schauen kann, aber das seitliche Blickfeld ist halt eingeschränkt, sind vor allem Abfahrten mit Serpentinen richtig, richtig ungut, weil man hat nur einen gewissen Einblick in die Kurve und fährt quasi dann blind. Man kann sich das vorstellen, ist wie wenn ich in der Nacht eine Serpentine runterfahre und am Lenker ein Licht montiert habe, nachher fahre ich auch quasi halb blind in die Kurven eine, weil die Blickrichtung war auch schon weiter in die Kurven eine und so ist das fahren mit Stiffneck.
Aber du warst trotzdem schnell unterwegs. Du bist jetzt vom Tempo her nicht wirklich zurückgefallen. Es war so, dass man als Zuschauer das nicht wirklich genau mitgekriegt hat. Also ich habe das Thema jetzt nicht brat getreten in der Berichterstattung. Es hat zwar, glaube ich, mal so eine Instagram-Story gegeben, wo man dich sieht mit der Kopfstütze oder mit Stiffneck, aber das war jetzt nicht irgendwie groß beschrieben. Und im nächsten Foto warst du wieder ohne Stiffneck zu sehen. Das heißt, man hat schon irgendwie zwischen den Zeilen erkannt, da hat's was, aber es ist jetzt kein großes, anscheinend kein riesengroßes Problem.
Zum Thema Stiffneck gibt's noch eine lustige Geschichte. Bei einem verschiedenen Jochaufe hat mich wer gefragt, ob er mich ein bisschen begleiten darf am Radl. Und das ist immer ganz nett. Und ich habe gesagt, ja, passt, fahr mit. Und zu der Zeit habe ich gerade den Stiffneck oben gehabt. Und wie mit dem Tratsch habe ich es irgendwie mit der Zeit vergessen, dass ich den oben habe. Und er hat mir eben gesagt, dass er an einem Weitradlfahren interessiert ist und er weiß nicht, ob er soll oder nein. Und haben halt über die Rennen geredet und dann habe ich gesagt, na, probieren wir das Race Round Niederösterreich oder die Rad Challenge zum Einsteigen. Und dann tratschen wir so weiter und am Schluss sage ich so, aber weißt, eigentlich ist das alles gar nicht so wild, fahr einfach. Und dann habe ich nur Gelächter gehört über das Headset und dann habe ich gewusst, warum, weil ich mit Stiffneck neben am Fahrer und ihm erklärt, dass alles halb so wild ist.
Jetzt sind wir schon vom Kühtai zum Faschinerjoch vorgesprungen. Vielleicht kurz nochmal, wie hat sich euer Zweikampf entwickelt? Du hast ja, ich habe dich schon zweimal versucht, darauf hinzubringen, du weißt das immer noch nicht, aber der Straps ist ja am Tracker gehängt und kann vielleicht ein bisschen sagen, wie sie der Kampf da um den Rahsieg 2022 da entwickelt hat.
Ja, es war vor allem so, dass ja andere Teilnehmer auch noch dabei waren, die richtig stark sind. Zum Beispiel Dominik Meierhofer, da habe ich mir auch gedacht, der könnte definitiv, also wahrscheinlich sicher aufs Stockerl kommen, aber vielleicht sogar einen ersten Platz oder einen zweiten Platz mitmischen. Und ich denke, der war ja sehr knapp auf den Fersen.
Ja.
Wobei man trotzdem als Zuschauer jetzt gesehen hat, dass du eigentlich nicht wirklich viel Tempo verloren hast. Du hast jetzt nicht wirklich viel Zeit verloren, obwohl man halt irgendwie mitgekriegt hat, dass du mit dem Nacken offensichtlich Probleme hast, obwohl man jetzt keine Details gewusst hat. Aber es war jetzt nicht so, dass du viel gestanden bist oder sehr viel langsamer geworden bist. Wie war das mit dem Dominik, der von hinten teilweise näher gekommen ist?
Ja, von dem hat man natürlich die Zeiten sagen lassen. Er ist näher gekommen, aber jetzt nie rasant. Und ich mir gedacht, okay, der muss auch mal schlafen. Das ist jetzt nicht so die Gefahr, solange ich einfach fahre. das ist das Wichtigste. Nur nicht stehen, einfach schauen, dass ich weiterkomme, dann passt das Zeitpolster noch, wenn nichts mehr dazwischen kommt.
Für uns ist ja immer so irgendwie so ein Daumen mal Pi Größenordnung, dass man sagt, von Vorarlberg bis zum Ziel kann man ungefähr einen Tag rechnen, wenn es geschmeidig geht und halt wenn man vorn dabei ist. Wie war das dann für dich? Weil aus meiner Erfahrung war es zum Beispiel immer so, dass dann der Fernpass verkehrstechnisch immer ganz schlimm ist. Also wenn man da zu einer Tageszeit durchkommt, eigentlich 20 Stunden pro Tag ist da wahrscheinlich Verkehrsstau. Ganz wenig Stunden gibt es in der Nacht, wo man wirklich flüssig fahren kann, wo nichts los ist. War das ein Stressfaktor und wie war dann die lange Gerade, so quasi vom Inntal Richtung Saalfelden?
Also Fernpass war nicht so wild, weil an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Da ist nämlich eigentlich das Rennen entschieden worden bei Delfs, weil da habe ich einen kompletten Einbruch gehabt und ich mich absolut nicht mehr auskennt. In meiner Wahrnehmung war es so, dass ich eine lange Gerade im Burgenland gerade ständig auf und ab fahre die Straßen. Ich fahre auf, drehe um und fahre wieder zurück dieselbe Gerade. Und ich habe immer so Weg, also Ausfahrten gesehen und bin immer rausgefahren, weil mir eigentlich eiskalt war und ich war urmüde und wollte nur schlafen. Und meine Betreuer haben mir dann immer schon geschrien, fahr weiter und ich weiß nur, ja, jetzt kommt da der Ausfahrt und wenn ich jetzt stehen bleibe, schreit sicher wieder gleich wer. Und so war es auch, weil ich wollte das immer probieren, ob ich eh recht habe, ob dann wer schreit. Und es war legitim, weil ich bin auf einmal aus dem Nichts stehen geblieben und der Dominik hätte mich fast immer zusammengeführt, wenn er nicht wirklich aufpasst hätte. Für die Betreuer, also aus deren Sicht war es so, ich habe mich nicht mehr am Radl halten können und bin einfach stehen geblieben, ohne was zum sagen. Und dann ist der Jui, ein anderer Betreuer, neben mir hergerannt und der hat gemerkt, ich reagiere gar nicht mehr auf das, was er sagt, sondern ich fahre schon im Stehen um und dann war es klar, Pause, ich muss schlafen und die muss gescheit sein, dass ich wieder zurückkomme, weil das ist jetzt nicht mehr gefährlich. Und die Schlafpause war dann, ich glaube, 2 oder 3 Stunden lang und ich weiß nur, ich bin aufgewacht und der Dominik, der Schickmeier, hat mich gefragt, weißt du noch, was du letztes Mal gesagt hast, wie wir die schlafen gelegt haben? Weißt du noch, was du uns da versprochen hast? Und irgendwie, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich was versprochen habe, aber ich habe einfach drauf gesagt, ja, jetzt gehen wir wieder Radl fahren. Und er hat gesagt, na passt, Radl steht draußen, dann steig auf. Und so ist eigentlich mein Ausflug in die Traumwelt wieder zu Ende.
Du hast gesagt, das hat das Rennen vorentschieden, inwieweit, was ist da?
Ja, ich bin 3 Stunden gestanden, der Sebi nicht und der Dominik, der Meierhofer, ist auch nicht gestanden und war dann auf einmal vor mir.
Du weißt ja noch, dass ich dir, Flo, geschrieben habe, es ist leider passiert, Philipp ist zurückgefallen und das wird jetzt sicher schwierig. Ich habe mir irgendwie gedacht, das ist für deine Moral sicher nicht gut. Vielleicht kommen da wieder Gedanken auf, dass du beim 1500er schon zweimal nicht ins Ziel gekommen bist, dass du jetzt vielleicht doch Sorgen hast um deinen Nacken oder dass vielleicht die Sinnfrage aufkommt, ist es möglich oder sinnvoll weiterzufahren, durchzufahren und dann fährst um einen Platz zurück auf Platz 3. Hast du vorher gerade gesagt, Dritter wolltest du auf keinen Fall werden. Ich habe mir da kurz Sorgen gemacht, wie das zu Ende gehen wird, das Rennen für dich. Wie hast du das geschafft, dass du wieder zurückkommst und dass du nicht die Moral verlierst und die Nerven weghaust, sondern dass du sagst, obwohl ich meinen Kopf nicht halten kann, obwohl ich gerade einen Mördereinbruch gehabt habe, glaube ich noch daran, dass ich da zurückbeißen kann.
Das Ganze fängt mit einer vorherigen Geschichte am ersten Tag bei meinem Einbruch, weil da hat mir der Chewy, mein Betreuer, die Fabel erzählt vom Hasen und der Schildkröte. Und eben, dass die Schildkröte immer ihren Weg geht, ihre Geschwindigkeit und am Ende gewinnt schon. Und wie ich dann wieder ins Rennen in Telfs zurückgekommen bin, haben sie mir eben gesagt, dass der Dominik jetzt vor mir ist und dass er 1:20 vor mir ist. Und mir ist bewusst worden, dass ich das nicht mehr einholen kann, wenn ich nicht schnell Radl fahren kann. Und in der aktuellen Situation mit Schirmer Snack kann man nicht schnell Radl fahren, weil mit einem Stiffneck kannst du nicht in die Aero-Position und ohne Stiffneck kannst du auch nicht, weil du den Kopf nicht halten kannst. Ja, dann war das ein ziemlicher moralischer Tiefschlag für mich und ich habe dann auch recht zum Rennen angefangen und habe gewusst, ja, finishen okay, aber das darf nicht wahr sein. Und eigentlich die Warum-Frage, das war essentiell, die habe ich mir nicht gestellt. Nur eben, ich wollte das einfach nicht wahrhaben, dass ich Dritter wird, weil das war nicht geplant für mich.
Es ist ganz witzig, dass man in so einer Situation, es ist auch die Diskussion beim Straps immer wieder, es war ganz stark 2015 beim Ram, die Diskussion, wie sich die Wahrnehmung so verzerrt. Wir haben gesagt, von Vorarlberg ins Ziel braucht man circa einen ganzen Tag. Da sind 1,5 Stunden Vorsprung nicht wahnsinnig viel. Und beim Ram nach 800 von über 3000 Kilometer sind 3,5 Stunden Rückstand auch nicht viel. Und trotzdem setzt sich das dann in so einem Kopf von einem Athleten oder einer Athletin so fest und man zerbricht fast daran.
Die 1,5 Stunden sind aber schon viel, wenn man Karriereposition mehr halten kann. Dann sind selbst 10 Minuten zu viel. Jedenfalls ist mir der vorher erwähnte Hermann Schörmer-Snack vom Ram wieder eingefallen, der sich eine Pringles-Dosen auf dem Vorbau gepickt hat. Und ich mir gedacht, ja, so hat er das gemacht, ich habe keine Pringles-Dosen, aber ich habe eine Hand. Und so ist dann die Keiderposition entstanden. Ich habe einfach mich mit einer Hand am Auflieger aufgestützt mit Übung und habe den Kopf lümmelnderweise gehalten. Und die Position, habe ich festgestellt, war, ist richtig schnell und schneller wie jede andere Position, wenn man das gut halten kann. Und dann habe ich meine Betreuer rechnen lassen, ob es sich ausgeht, dass ich noch Zweiter werden kann. Und die haben immer die Zwischenzeiten durchgerechnet, von Time Station zu Time Station. Und es ist die typische Aussage gekommen, wenn du gescheit Radl fährst, dann kommt es sich noch ausgehen.
Und dass du noch gescheit Radl gefahren bist, können wir uns jetzt im nächsten Zuspieler anhören. Ich glaube, da hat man vielleicht auch irgendwie ausgehört, dass deine Betreuer gar nicht mehr wirklich dich richtig eingeschätzt haben und das ein bisschen unterschätzt haben, wie schnell du da bergauf noch fährst. Ich glaube, das war am Dientner Sattel, oder?
Ja, genau.
Sehr geil! Perfekt!
Jetzt
ist sicher wurscht, wie
wir anders dazu sind zu mir sein. Hallo, hallo! Clap your hands for Philipp Keiter! Gemma!
Ja, aber lass mich aussteigen, möchte ich mal mit Fühlbein auf den Tour und wieder mitrennen. Ist das wieder nicht? Ja, ja. Fahr zurück, fahr zurück.
Ja, vielleicht liegt es aber auch nur an der Fitness vom Chewy, dass ich so schnell war und nicht an dem, dass ich wirklich schnell war.
Also er war nicht schnell genug für dich.
Ja, so kann ich im Endeffekt sagen.
Ihr habt dann aber auch noch recht viel Zeit rausgeholt, offensichtlich, wenn man sich das anhört, beim Einschmieren von deinem Hintern. Weil du jetzt auch einen Zuspieler von dir kriegt und da hört man, das klingt wirklich wie in am echten Radlrennen, da ist Hektik, da ist Geschrei, da ist irgendwie Stress. Und ist es da darum gegangen, dass du quasi stehen bleibst, dich einschmierst und weiterfährst, oder?
Ja, genau, weil ich habe dann schon, ich war ein bisschen, glaube ich, offen, oder zumindest hat man da Hintern weh da und ich habe da meine Spezialsalben, die ein bisschen betäubend ist, und ich mir gedacht, für die letzten 100 Kilometer packe ich nochmal alles aus und betäube meinen Hintern gescheit.
Wo finde ich, was stimmt, ich warte nicht, was bei.
Vielleicht haben wir es.
Also, du bist eh geschult. Gleich mit Kamera.
Mit Kamera,
ja. Die eine war
schon. Hab ich schon.
Filmst du mit?
Ja.
Dann mach ich nicht filmen.
Nein, komm, ja, film du auch mit. Da, Philipp! Ja. Nicht zu schnell, ja, du musst da stehen bleiben, Philipp. Geh nicht zu schnell.
Bitte, Philipp!
Das geht aber.
Ich filme nicht hier.
Nein,
es
ist nicht.
Diskreter
Weise. Wenn es nicht aushält, muss wegschauen.
Gell? Gell? Rein damit.
Und weiter geht's.
Super Bild.
Ja, gut.
Komm.
Gerne. Hey, aber langsam aufmachen. Geht da mit. Mit Hirn.
Ja, so wiederholt sich die Geschichte mit dem Eischmieren. Es sind nämlich am Tintner Sattel oben und natürlich viele Leute gewesen. Und wenn dann ein Radlfahrer hinkommt und die Hosen von dem anderen runtergerissen wird, damit man die Hände frei hat zum Schmieren, nachher ist es recht der Auflauf. Und das Gleiche hat schon mal bei einem Glocknermann gegeben, wo ich auch nachgeschmiert habe. Und was ich nicht mitgekriegt habe, dass ich direkt vor dem Gasgarten von der Pizzeria das gemacht habe. Das ist mir beim Wegfahren dann aufgefallen.
Das sind die meine liebsten Momente bei solchen Rennen auch immer wieder. Irgendwo zugefahren, mindestens einer hat die Hand in der Hosen vom anderen, drei Leute stehen drumherum, hektisch schreien, irgendeiner hat sein Handy in der Hand. So bin ich auch heuer beim Run überholt worden, am Straßenrand mit gerade jemand hat mir in den Hintern eingeschmiert, drei Leute stehen drumherum und in dem Moment dann überholt man. Das ist immer, sind die besten Momente
im Radrennen. Ist das Video irgendwo aufgetaucht?
Ja, kurz. Ich mache immer so mit Musik Hintergrund, quasi schneide ich immer ein paar Szenen zusammen, die sehe ich auf YouTube. Und die Szene darf natürlich nicht fehlen.
Aus zwei Perspektiven, wie man gehört.
Wir wissen ja mittlerweile, dass du Zweiter geworden bist. Wir wissen jetzt aber noch nicht, wie das gelaufen ist mit dem Dominik Meierhofer, weil er ja Zweiter gewesen ist und du hast ihn irgendwann überholt. Wie ist das gewesen? Wie war die Situation?
Also wie man bei den Einspielern hört, die Euphorie ist wirklich groß und wie die meine Betreuer gemerkt haben, oder ich selber auch ab Innsbruck, dass ich noch schnell Radl fahren kann und ich jedes Mal aufhole, ist die Euphorie immer größer geworden und das haben wir eigentlich bis ins Ziel nicht mehr abreißen lassen, sondern haben 12 Stunden voll draufgedruckt, was geht und geschaut, was können wir ausholen und haben eigentlich wirklich nicht mehr auf die Zeit geschaut, sondern einfach nur mehr geschaut, dass wir richtig schnell sind.
Jetzt muss ich nachfragen, weil ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, du warst nicht im gleichen Startblock wie der Dominik, oder? Das heißt, der war virtuell vor dir oder auch auf der Strecke vor dir?
Nein, auch auf der Strecke natürlich schon lange, weil er 12 Stunden vor mir gestartet ist, war er schon lange im Ziel, aber virtuell war er natürlich lang vor mir.
Das heißt, es hat jetzt keinen direkten Kontakt geben. Du hast ihn nicht auf der Straße gesehen, du bist nicht an ihm vorbeigefahren, er ist nicht an dir vorbeigefahren. Das waren immer quasi nur die Zwischenzeiten mit 12 Stunden Zeitverschiebung dazwischen quasi.
Genau, richtig. Ich habe nur den einzigen Kontakt, den ich gekriegt habe, war, er hat an meine Crew ein Foto geschickt, dass er schon mit einem Bier im Ziel warten, dass ich jetzt einmal Gas geben soll.
Ja, das sind die wichtigsten Nachrichten. Auf die freut man sich am meisten. Aber ich habe jetzt da die Ergebnisse vor mir und es war ein unglaublich knappes Rennen, muss man dann wirklich sagen, auch im Ziel. Alle drei extrem knapp benannt. Also wir haben schon gesagt, Sebi gewonnen, 3 Tage 18 Stunden, du Zweiter, 3 Tage 21 Stunden 32 Minuten und der Dominik 3 Tage 22 Stunden 30 Minuten, also nicht einmal eine Stunde hinter dir. Und du hast dann doch noch von Vorarlberg bis ins Ziel 2,5 Stunden außer cool auf ihn. Also es geht doch.
Es geht doch, ja. Es war richtig hart und ja, ich, das Wichtigste, glaube ich, ist immer gewesen, dass ich nicht an mir zweifelt habe und nie die, quasi die Flinte ins Korn geworfen habe, sondern immer an die Schildkröte gedacht habe.
Und weil das gerade so herrlich philosophisch und tiefsinnig ist, passt du auch noch das dazu, was du uns noch geschickt hast, quasi du im tiefsinnigen Gespräch mit deinem Betreuer auf der Zielgeraden.
Ist das nicht schön? Schönes Wetter, Philipp, ha?
Ja.
So schön ist das jetzt, oder?
Ja.
Hättest du das gedacht vor 5 Jahren, dass du es einmal alleine finishst?
Ja.
Und warst du schlimm nah, oder?
Ja.
warst du schlimm nah, gell?
Eh noch halb so schlimm.
Halb so schlimm, so ein bisschen Halskrause oder ein bisschen, keine Ahnung, Magenschmerzen.
Ultracycling ist easy.
Einmal links, einmal rechts. Ein Kilometer.
Ja, das war herrlich philosophisch, vor allem war es vom Bernie, der hat da mit mir geredet, der hat mich zum Weitradlfahren gebracht, indem er mal 2015 einmal erzählt hat, dass ein gewisser Christoph Strasser das Race Across America fährt. So hat das irgendwie angefangen.
Und wir haben die Antwort nicht so gut verstanden. Hast du das jemals gedacht, vor 5 Jahren, dass du es solo fahren kannst auf der langen Strecke?
Wer denkt sich sowas, dass er das kann, wenn er zum Radlfahren anfängt. Also das war vor 5 Jahren absolut surreal für mich. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, die Kilometer, dass ich das fahren muss, nachher ist es noch immer irgendwie komisch oder ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich denke im Rennen gar nicht dran, wie weit das ist oder was ich jetzt fahre, sondern ich denke einfach nur dran, ich tue jetzt Radl fahren, mehr nicht.
Einfach nur Radl fahren, mehr nicht. Ich glaube, das sind wunderbare Schlussworte für die heutige Episode. Wir sind recht lang geworden, aber du rennst uns eh nicht davon. Das heißt, wir können noch ein bisschen eine Nachbearbeitung in der nächsten Episode machen.
Werbung.
Die Radl-Saison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst nicht um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.